des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr ist ein Fels. Seine Werke sind unsträflich. Und alles, was er tut, das ist recht. Wir wollen beten. O Herr, nun schenke es uns doch, dass wir vor deinen ganz großen Taten, die du in Jesus zu unserem Heil getan hast, stille werden. Und dass wir glauben können, tu uns die blinden Augen auf und siehe unser Herz, dass wir dein eigen werden. O Herr, du siehst, wie viele unter uns noch auf einem gefährlichen Weg stehen, wie viele der Hölle entgegenlaufen und wie viele müde und verzagt sind. Herr, gib einem jeden, was es braucht heute Morgen. Und wir möchten bei dir abladen, alle Schuld und alle Sünde und alle Sorge und alle Unruhe. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Schreibe, Herr, mich auch mit an, unter deinen Untertanen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. 1. Kapitel des Briefs, den Paulus an die Epheser schreibt, heißt es: Gott hat uns verordnet zur Kindschaft gegen sich selbst durch Jesus Christus, zu Lob seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in Jesus, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Wollen wir noch weiter singen? Und wer wird gehen mit Freude und warme Küssen will, muss vorher mit Leiden Rosen nur machen will. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören ein Wort aus dem 1. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und der Engel Gabriel kam zu Maria hinein und sprach: Gegrüßet seist du, Holdselige. Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Frauen. Da sie aber den Engel sah, erschrak sie über seine Rede und gedachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Kommt das jetzt oben an? Meine Freunde, vor ein paar Tagen bekam ich einen Prospekt von so einer Reisegesellschaft, Touropade, irgend so ein. Und da habe ich mich mal ein paar Minuten hingesetzt und in Gemütsruhe diesen Prospekt durchgesehen. Und da habe ich im Geist die schönsten Reisen gemacht. Wissen Sie, mit Bildern war der Prospekt. Nach Rhodos und Istanbul und Nordafrika. Und kein Ärger mit Anschluss von Zügen oder Flugzeugen oder Auto. Man saß gemütlich im Sessel. Es ist was um so eine Reise, die man im Geist macht. Und solch eine Reise, meine Freunde, wollen wir heute Morgen machen. Wir hatten uns ja vorgenommen, wir wollten an diesen Adventssonntagen einmal die Stätten besuchen, an denen die schönsten Adventsgeschichten geschehen sind. Und da werden wir heute Morgen in ein kleines galiläisches Städtchen, Galiläa war im Norden von Israel, ein kleines galiläisches Städtchen namens Nazareth geführt. Und wenn wir uns nun noch im Geist um 2000 Jahre zurückversetzen, was ja Leuten von ihrem Format gar nicht schwerfällt, dann geraten wir mitten hinein in eine herrliche, wundervolle, vorweihnachtliche, adventliche Geschichte. Aber ich muss noch vorausschicken, der Schauplatz, auf dem die Geschichte spielt, ist diesmal nicht sehr hinreißend. Erinnern Sie sich, vorhin Sonntag, da waren wir in dem herrlichen, herodianischen, goldenen Tempel. Das war auch noch eine Bühne für eine Adventsgeschichte. Heute, wie gesagt, kommen wir nach Nazareth. Das war ein ziemlich verrufenes, übel beleumdetes Städtchen. Ich denke, da sah man schon äußerlich, da lag ein Papier auf dem Boden rum, so dreckig, nicht? Was kann von Nazareth Gutes kommen, sagten die Leute in Israel. Und in diesem Nest, in diesem kleinen Drecknest, da werden wir nun nicht aufs Rathaus geführt, sondern in das Zimmer eines jungen Mädchens, eines einfachen jungen Mädchens. Es ist mir so ein bisschen ärgerlich, dass da in der Bibel aber auch nicht die geringste Andeutung steht über die Ausstattung dieses Zimmers. Hätte mich doch interessiert, was hat Maria für Bilder an der Wand? Nicht? Wäre doch interessant, so wie sie die Bilder an der Wand gehabt. Es steht nichts von da. Wir kriegen bloß die Bewohnerin dieses Zimmers gezeigt, ein junges Mädchen namens Maria, und dann nimmt uns schon das erstaunliche Ereignis gefangen, dieses vorweihnachtliche, adventliche Ereignis, von dem unser Text spricht. Ich möchte den Text, die Predigt überschreiben, große Ereignisse im kleinen Zimmer. Große Ereignisse im kleinen Zimmer. Ich kenne in Westdeutschland viele Häuser, wo man sagen könnte, kleine Ereignisse in sehr großen Zimmern. Aber hier ist Gott sei Dank Bibel und da heißt es, große Ereignisse im kleinen Zimmer. Aber ich muss den Text noch mal lesen. Es hat sich sehr bewährt, wenn man zweimal liest. Und der Engel Gabriel kam zu Maria hinein und sprach, gegrüßt seist du, Holdselige. Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern, steht so hier. Da sie ihn sah, erschrak sie, welch ein Gruß ist das. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich hoffe, wir haben den Text jetzt so vor uns. Wir haben sonst immer so ganz kurze, darum sind wir so lange Texte gar nicht gewöhnt, nicht? Große Ereignisse im kleinen Zimmer. Erstens, ein Besuch. Ich habe wieder drei Teile. Erstens, ein Besuch. Das heißt im Vers vorher, dass Maria vertraut war einem Mann namens Josef, das heißt verlobt. Und sehen Sie, da kann ich mir ungefähr denken, dass die Maria in ihrem Zimmer saß und mit ihrer Aussteuer beschäftigt war. Ich habe eine ganze Reihe junger Mädchen kennengelernt, die sich verlobt haben. Und in dieser Zeit waren sie eigentlich nur ansprechbar auf das Thema Aussteuern. Und so kann ich mir also gut vorstellen, dass die Maria, stellen sich das sehr nüchtern vor, da ihre Leintücher zählt oder was, und dann auf einmal geschieht es, sie kriegt Besuch. Und der Engel Gabriel kam zu ihr hinein. Das ist nun allerdings ein erstaunlicher Besuch. Und wenn ich Ihnen erklären soll, was der bedeutet, muss ich ein wenig weiter ausholen. Meine Freunde, in der Philosophie gibt es eine Sparte, die heißt Metaphysik. Metaphysik, das ist die Beschäftigung mit den Dingen, die jenseits der Physis, der natürlichen, dreidimensionalen Welt leben. Wir sind alle kleine Metaphysiker. Sehen Sie, neulich treffe ich einen Mann, der sagt, ich glaube gar nichts. Da habe ich gesagt, das ist erstaunlich, dass es sowas gibt. Und der sagt dann, naja, natürlich, ein höheres Wesen muss es ja geben. Sehen Sie, das ist Metaphysik. Dass ich mich beschäftige mit den Dingen, die jenseits der physisch der natürlichen dreidimensionalen Welt liegen. Nicht? Also wenn so ein Mann sagt, ein höheres Wesen muss es geben, dann hat er schon Metaphysik getrieben. Und wenn mein großer Landsmann Goethe im Faust sagt, nenn's Herzglück, liebe Gott, ich habe keinen Namen dafür, dann ist das Metaphysik eines bürgerlichen Geheimrats. Vererbt bis in unsere Tage. Mich fragte mal so ein bildungshungriger Junge, unsere Jungen sind außerordentlich bildungshungrig, fragte mich einer, Pastor, was ist Metaphysik? Da habe ich ihm gesagt, mein Junge, stell dir mal vor, die sichtbare Welt wäre am Ende mit einem Bretterzaun zugenagelt. So, das ist zu Ende mit der Welt. Und da stehen all die klugen Leute an dem Bretterzaun und versuchen durch die Ritzen zu gucken, was dahinter kommt. Hinter der natürlichen Welt. Hinter dem Lichtsystem und all das, was dahinter kommt. Und da schreien die Russen, da kommt gar nichts mehr. Da kommt gar nichts mehr. Und der französische Philosoph Sartre sagt auch, dahinter ist gar nichts mehr. Und die Mohammedaner sagen, dahinter dem Bretterzaun, da ist der Allah, nicht? Aber steht, verzeihen Sie, es ist mir unmöglich, weiter zu predigen, solange die ganze Gemeinde den Auszug einer Kranken verfolgt. Wir wollen eben warten, bis sie weg ist und sie alle wieder sich sammeln können. Sie sehen, ich habe mir Mühe gegeben, aber es geht einfach nicht. Ich brauche Ihre ganze Aufmerksamkeit, Ihre geteilte. Ich danke Ihnen, ja. Lass die Frau dann draußen Platz nehmen. Ich sage, da stehen die Gelehrten gleichsam den Bretterzaun und gucken durch die Ritzen, was ist jenseits der natürlichen Welt. Nicht? Und ich sage, die Mohammedaner sagen, da ist Allah dahinter und der deutsche Bürger sagt, da ist ein höheres Wesen dahinter. Und wie gesagt, die Russen sagen, das ist gar nicht dahinter. Und genau erkennen kann keiner was. Was meinen Sie denn, was dahinter ist in dem Bretterzaun, der sichtbar wird? Ich möchte Ihre Metaphysik kennenlernen. Da wüsste ich, wie ich predigen sollte, wenn ich das wüsste. Und sehen Sie, nun kommt die Botschaft der Bibel und macht aller Metaphysik ein Ende. Und die sagt, von da drüben ist der Bretterzaun umgerannt worden. Von der anderen Welt ist ein gewaltiger Einbruch geschehen in unserer Welt. Das ist die Botschaft der Bibel. Die Botschaft der Bibel ist nicht Augenblick über den Bretterzaun mit der Physik, sondern die Bibel sagt das Aufregende. Es ist ein Einbruch geschehen aus der anderen Welt in diese Welt herein. Dass die Welt davon keine Kenntnis nimmt, bedeutet nicht, dass das Ereignis nicht groß sei, sondern dass die Welt so stumpf und dumm ist, dass es schlecht auszusagen ist. Nicht? Ein gewaltiger Einbruch in diese Welt. Da kommt dieser Engel Gabriel. Lieben Freunde, er ist nur ein Vorbote. Er kündigt in dieser Stunde nur an. Der Einbruch wird verbreitert, größer. Nach mir kommt er selber, der Sohn des lebendigen Gottes. Gott wird Mensch. Der Engel verkündigt Maria das ewige Wort, die zweite Person der Dreieinigkeit. Der Sohn Gottes will Fleisch und Blut anziehen und Mensch werden. Das ist eine ungeheuerliche Botschaft, nicht? Und ihr werdet natürlich fragen, warum geht der Engel mit dieser Botschaft? Na, nicht zu den Metaphysikern, um es mal so auszudrücken, zu den Philosophen. Warum geht er zu der schlichten Maria? Das hat also der große Pascal richtig erkannt. Er sagt, Gott, nicht Gott der Philosophen, sondern Abrahams, Isaak und Jakobs. Warum geht der Engel nicht zu den Philosophen damit, sondern mit dieser Botschaft von dem Einbruch Gottes in die sichtbare Welt? Warum geht er damit zu Maria, zu der schlichten Magd? Die Bibel erklärt uns, dem Sohn Gottes ist es so ernst mit der Menschwerdung, so ernst mit der Menschwerdung, dass er sogar von der Mutter geboren wird, wie wir alle. Und die Maria kriegt hier mitgeteilt, du sollst die Mutter des menschgewordenen Gottes, Jesus, werden. Das bekommt sie in diesem Augenblick mitgeteilt. So werde ich mir zugeben, dieser Besuch ist eine große Sache. Dieser Besuch des Engels ist eine ganz bedeutsame Sache. Und sehen Sie, darum haben die Künstler von allen Zeiten versucht, dieses Ereignis darzustellen. Und wenn Sie mich fragen, ich kenne unzählige Bilder, die das dargestellt haben, das liebste ist mir doch immer das vom Isenheimer Altar. Sehen Sie, wenn ein Mensch eilig geht, dann flattern seine Gewänder hinter ihm her. Der Künstler vom Isenheimer Altar, wir wissen ja nicht, wie er heißt, der hat das so gemacht, dass der Engel in das Gemach tritt und sein Gewand weht nach vorne. Es ist, als wenn ein Sturmstoß Gottes ihn hineinführt in das Gemach der Maria. Und der Maler Neidhardt oder Matthies, dem kam das anstößig vor, dass das im Zimmer, in einem kleinen Zimmer sein soll. Und so legt das Ereignis in eine Seitenkapelle einer großen Kathedrale. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen dieses Bild. Ich werde deutlich, ein großes Ereignis. Aber meine Freunde, viel, viel bedeutsamer ist das Ereignis, das der Engel ankündigt. Der Sohn Gottes kommt. Maria kriegt Besuch von dem Engel. Aber der Engel sagt, jetzt kommt erst der eigentliche Besuch. Sehen Sie, vorhin Sonntag hatten wir Jugendfest. Und kurz als ich anfing, kam ein städtischer Beamter und sagte, Herr Pfarrer, sind Sie bereit, Herrn Oberbürgermeister zu empfangen? Sei klar, dann bringe ich ihn jetzt. Sag bitte. Sehen Sie, so ein Mann kommt nicht so ohne weiteres rein. Da wird erst festgestellt, ob das nun alles bereit ist. So ähnlich war das hier. Erst kommt der Engel, du Maria, pass auf, der eigentliche Besuch kommt erst noch. Sehen Sie, ein paar Verse weiter heißt es, doch Herr hat besucht sein Volk. Bleiben wir alle lang bei dem Engel stehen. Doch Herr hat besucht sein Volk. Meine Freunde, doch Herr hat besucht sein Volk. Da bleibt an der Atem stehen. Hinter der Bretterwelt, da stieren sowas da los und da kommt ein Heiland, besucht sein Volk und ist da. Jetzt muss ich Ihnen ein arabisches Sprichwort sagen. Nehmen Sie es nicht krumm, ist ein bisschen derbe. Ja, aber ich habe es nicht erfunden, ich bin kein Araber.
Aber es gehört jetzt einfach hierher. Das arabische Sprichwort sagt, nach 3 Tagen stinkt der Fisch und der Gast. Das will sagen, wenn ein Gast zu lange bleibt, dann fällt er auch dem barmherzigsten Gastgeber auf die Nerven. Nicht? Muss man sich ein bisschen merken. Die Araber waren kluge Leute, die sind sehr gastfreundlich. Kommt ein anderer, die Zelte aufgenommen, wenn er 6 Wochen bleiben will. Gut, Sie verstehen. Und hier heißt es, Maria kriegt Besuch vom Engel, der kündigt an den Besuch des Sohnes Gottes. Doch Herr hat besucht sein Volk. Das möchte ich Ihnen sagen, da gilt dieses arabische Sprichwort nicht. Ich habe den Satz eben unvollständig zitiert. Doch Herr hat besucht und erlöst sein Volk. Und das geht uns an, ob wir mit unserem armen, schmutzigen, elenden, friedelosen, unerlösten Leben endlich ins Licht kommen. Doch Herr hat erlöst sein Volk. Das geht uns an und da geht eine gerade Linie von diesem Besuch des Engels, verstehen Sie? Bis hin, der Herr hat erlöst sein Volk, besucht und erlöst sein Volk, geht eine gerade Linie von dem Besuch des Engels bis zum Kreuz von Golgatha. Doch Herr hat besucht und erlöst sein Volk, kündigt der Engel an. Da geht eine gerade Linie zum Kreuz von Golgatha. Oh, dieser Besuch aus der anderen Welt für uns stirbt. Wo er für unsere Schuld bezahlt. Haben Sie das mal richtig mitgekriegt? Wo er uns erkauft. Wehe, wenn wir ihm nicht gehören. Unserem Herrn, der uns erkauft hat. Mit dem teuersten Kaufpreis, mit seinem Blut, wo er der Versöhner zwischen Gott und uns wird. Welch ein Besuch ist dieser Engel. Und er ist der Auftakt des ganz großen Besuchs. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Aber nun kehren wir zu Maria zurück. Große Ereignis in der kleinen Stube. Erstens ein Besuch. Jetzt kommt zweitens der Gruß. Und jetzt muss ich Ihnen also ein bisschen viel zumuten im nächsten Punkt. Mit geistigem Mitdenken. Aber ich sage, was müssen wir Christen einfach an Intelligenz den anderen Leuten überlegen sein, dass wir wenigstens eine halbe Stunde in der Woche mal denken, nicht wahr? So, im Gottesdienst. Am Sonntagmorgen, wo alles übrig schläft. Fernsehen, das können Sie ohne denken. Kino können Sie ohne denken. Radio können Sie ohne denken, nicht wahr? Abendblatt lesen, oder wie heißt das Ding, Bildpost, können Sie auch ohne denken. Aber bei der Prämie immer... Toll. Aber jetzt müssen Sie mitdenken. Das zweite ist von dem großen Ereignis ein unerhörter Gruß. Da kommt der Engel rein und sagt, gegrüßt seist du, Holdselige. Doch Herr ist mit dir, sagt er, du Gebenedeite. Das heißt also in unserer Sprache, du Gesegnete, du, der Gott sich zugewendet hat, nicht? Du Gebenedeite unter den Frauen. Nun denken Sie, die Maria erschrak nicht über den Engel, steht ausdrücklich hier. In allen biblischen Geschichten erschrecken die Menschen über die Engel. Die Hirten auf dem Feld, die Kriegsknechte, bestimmt harte Brüder, erschrecken. Maria ist die Einzige, die nicht über den Engel erschrocken ist. Was muss die nah am Rand der Ewigkeit gelebt haben, dass ihr das nichts Besonderes war, dass da die Boten Gottes kommen? Aber sie erschrickt über den Gruß. Gegrüßt seist du, Holzsinn. Welch ein Gruß ist das, steht hier. Sie dachte, welch ein Gruß ist das. Und meine Freunde, wenn ich ehrlich sein soll, so habe ich auch gedacht. Welch ein Gruß ist das. Und darum habe ich über den Gruß nachdenken müssen. Und habe es namentlich deshalb tun müssen, weil aus diesem Gruß hätte Engel doch besser aufgepasst, weil aus diesem Gruß ein fürchterliches Missverständnis in der Christenheit entstanden ist. Also jetzt kommt's, wo Sie denken müssen. Sehen Sie, die römische Kirche hat aus diesem Gruß geschlossen, dass die Maria von Natur, von sich aus, vor Gott holdselig sei, angenehm und lieb, von Natur. Die Bibel sagt, dass wir alle Kinder Adams sind, in den Sündenfall hineingezogen. Maria nicht. Der Engel sagt ja, gegrüßt seist du holdselig, so sagt die römische Kirche. Und darum, weil sie von Natur gar nicht an unserem Sündenfall teilhatte, wurde sie die Mutter Jesu, des Sohnes Gottes. So sagt die römische Kirche. Und so ist es durch diesen Gruß zu diesem Marienkult gekommen, der ja, ich kann mir nicht helfen, etwas Krankhaftes und Hysterisches an sich hat. Ich habe neulich einen Prospekt gelesen über Marienkult, ein Blatt Maria lebt, diese Mischung von Sinnlichkeit und Religiosität und seelischem Wesen, das ist für mich, kann ich nur sagen, hysterisch. Ich weiß, dass ich Ihnen das nicht sagen soll in der Zeit, wo wir alle sagen, seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Ökumene samt katholischer Kirche, aber ich kann nicht umhin. Es ist mir widerstrebend. Und dieser Marienkult ist heidnisch. Es ist sehr interessant, dass alle heidnischen Kulte dem Bedürfnis des Menschen nach einer Urmutter, nach dem ewig Weiblichen, nach Kybele Rechnung getragen haben, dem sie immer eine Himmelskönigin erfunden haben. Das können sie durch alle heidnischen Kulte verfolgen. Was hat das zu tun mit dem Neuen Testament, in dem Paulus sagt, dass ich nichts unter euch wüsste als Jesum Christum, den Gekreuzigten? Ich hoffe, Sie passen weiter auf, dass nicht hinterher nach Hause geht und sagt, Pastor, du hast die katholische Kirche geschimpft. Nichts liegt mir ferner im Augenblick als dies. Sondern es liegt mir sehr viel daran, Ihnen die Erkenntnis des Evangeliums zu vermitteln. Daran liegt mir. Sehen Sie, die Bibel sagt auf jeder Seite, dass wir von Natur und von uns selber Gott ein Greuel sind. Junger Mann, junges Mädchen, die ihr so selbstzufrieden jetzt hergekommen seid. Ihr seid Gott von Natur und Greuel und ich auch. Da hilft kein Talar. Da sagt die Bibel, dass wir alle des Ruhmes ermangeln, den wir vor Gott haben sollten. Sie sind alle abgewichen, sind allzumal Sünder. Da redet die Bibel eine Menge von und da ist keiner ausgenommen. Weder der selbstgerechte Bürger, der sagt, ich tue Recht und scheue niemand, noch Maria, noch sie und ich. Alle abgewichen, ein Gräuel vor Gott. Und dann sagt die Bibel weiter, aber wir werden Gott angenehm und lieb und holdselig, wenn wir von Herzen glauben an den Sohn Gottes, der am Kreuz hängt, der die Gottlosen gerecht macht. Jetzt muss ich Ihnen eine merkwürdige Beobachtung zeigen. Sehen Sie, gegrüßt seist du holdselig, sagt der Engel. Sie wissen, das Neue Testament ist ursprünglich griechisch geschrieben. Im ersten Kapitel des Epheserbriefs, da sagt der Apostel Paulus, Gott hat uns in Jesus angenehm gemacht. Vorher waren wir ein stinkender Greuel vor ihm. Gott hat uns in Jesus angenehm gemacht. Da steht im Griechischen, wo Luther angenehm übersetzt, das genau dasselbe Wort, das hier steht für holdselige. Gott hat uns in Jesus holdselig gemacht. Lassen Sie mich also jetzt mal ganz grob sagen. Hier sitzen Haufen raue Burschen. Da kann alter Jugendpfarrer graue Haare von kriegen. Aber wenn einer von diesen rauen Burschen von Herzen an den gekreuzigten Heiland als sein Erlöser glaubt und sein Leben ihm gibt, ist er durch Jesus vor Gott so holdselig wie Maria. Das ist Lehre der Bibel. Wenn einer von ihnen sein Leben Jesus gibt, weil er glaubt, mein Versöhner, mein Gerechtmacher, der ist vor Gott angenehm und sein liebes Kind nicht anders als Maria. Maria ist nicht die Mutter Jesu geworden, weil sie von Geburt keinen Anteil am Sündenfall hatte, sondern um Jesu Willen ist sie vor Gott holdselig gesprochen, um dies ihres Sohnes Willen, an den sie glauben lernte. Ich möchte jetzt da kein Wort weiter drüber sagen, sondern sie auf die Hauptsache weisen, die uns angeht. Dieser Gottessohn, den der Engel ankündigt, der Maria, der verändert also unser Verhältnis zum lebendigen Gott. Mich packt oft das Entsetzen, wenn ich denke, wie die Menschen erklären, ich glaube an Herrgott und dem Gericht Gottes entgegengehen. Wie kann ich Frieden mit Gott kriegen? Nur durch diesen Jesus, den der Engel ankündigt. Er verändert unser Verhältnis zu Gott fantastisch. Wir, die wir vor Gott ein Gräuel sind von Natur, die wir der Hölle entgegengehen, die wir aber mehr oder weniger christlich sind, verlorene Leute sind, wir werden Gottes liebe Kinder, angenehm vor ihm, angenehm, holdselig vor ihm, wenn wir glauben an Jesum als unseren Seligmacher und unser Leben ihm geben, mit all der Schuld, die uns verdammt, mit all unseren üblen Hypotheken, ihm geben. Sehen Sie, darum sinkt der Glaube. Verstehen Sie jetzt diesen Vers? Ich kenne mich nicht mehr im Bilde der alten, seufzenden Natur. Was geht mich der alte Wilhelm Busch an? Ich jauchze unter Gottes Schilde. Ich kenne mich in Christo nur. So sinkt der Glaube. Ich kenne mich in Christo nur. So, jetzt muss ich noch kurz ein Drittes sagen. Der Besuch, der Gruß und das Geschenk. Wir hatten ja letzten Sonntag das Jugendfest, sagte ich. Wer nicht da war, selbst in Schulden, war wunderschön, nicht? Unsere 50-Jahr-Feier. Und es freute mich also besonders, dieser Besuch von unserem verehrten Oberbürgermeister. Und der hat so eine nette Rede gehalten. Der sagte, man kann ja keinen Besuch machen, ohne mit einem kleinen Geschenk anzukommen, wenn es nur ein Blumensträußchen ist. Und dann überreicht er mir ein Sennesblumensträußchen. Ja, wer schafft das Blumensträußchen? Eine schöne Geldgabe von der Stadt Essen für unser Jugendhaus. Und ich glaube, dass diese schlichte Erkenntnis, man bringt wenigstens ein paar Blümchen mit, bereits im Himmel verbreitet ist. Denn der Engel kommt, macht Besuch und bringt auch ein Geschenk mit. Nicht für den Oberbürgermeister ein Kuvert mit Geldschein, auch nicht im Blumenstrauß, wie unser einer das tut. Was viel Schöneres. Ich muss noch von diesem Geschenk berichten, das der Engel mitbringt bei seinem Besuch. Er bringt die Botschaft mit: Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Ich habe es im Griechischen nachgesehen und da steht für gefunden wirklich ein Wort, das noch viel deutlicher macht, das, was ich jetzt sagen will. Wenn einer etwas gefunden hat, hat er wohl vorher nachgesucht, bei der Gnade sicher. Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott, das heißt, du hast Gnade bei Gott gesucht. Das ist was anderes als die von Natur holdselige. Du hast Gnade bei Gott gesucht. Lieben Freunde, Maria gehört in den Kreis der Auserwählten, die mit Ernst Gnade bei Gott suchen. Wo stehen sie? Sind sie mit ein bisschen Christentum zufrieden? Oder gehören sie zu jenen Leuten, die nicht leben können, ehe sie wissen, ob sie Gnade bei Gott gefunden haben? Maria, du hast Gnade gefunden, das heißt, sie hat sie gesucht. In der Stille ihres Zimmers. Das war das Heiligtum. Ein junges Menschenkind, das Gnade bei Gott sucht. Wenn ich denke, was man heute sucht und was in der Kirche gesucht wird, nicht? Mein Gott, wir brauchen nicht zu suchen, so dringend und nötig als Gnade bei Gott. Sein Zorn ist schrecklich. Und die Leute, die Gnade bei Gott suchen, die haben begriffen, ich habe nichts als Zorn verdient,
Fragen Sie Maria nach ihrer Holdseligkeit, da wird sie sagen, ich habe nichts als Zorn verdient.
Oh, ich wünschte, Essen wimmelte von Menschen, die aufhören mit dieser dummen Oberflächlichkeit und die mit Ernst Gnade beim heiligen Gott suchen, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Ich möchte, Essen wimmelte von solchen Menschen. Dann haben wir die richtige Antenne für die Weihnachtsbotschaft. Liebe Freunde, die Weihnachtsbotschaft heißt, die Gnade ist erschienen allen Menschen. So steht es in der Bibel. Die Gnade ist erschienen, so real, wissen Sie, so fassbar, so greifbar, so deutlich, so erkennbar. In Jesus, dem Sohn Gottes, ist die Gnade erschienen, in dem Jesus, der um unserer Sünde willen am Kreuz hängt und von Toten aufersteht. Die Gnade ist erschienen allen Menschen, der Maria und uns und allen Völkern und Sprachen und Rassen und Konfession ist die Gnade erschienen. Ledermäuse ziehen sich im Licht zurück. Die Gnade ist erschienen, gebe Gott, dass wir keine Fledermäuse sind, in dieses Licht hineingehen. Die Gnade ist erschienen allen Menschen in Jesus. Dann muss man sie nehmen. Dann muss man sie nehmen. Maria, du hast Gnade gefunden bei Gott. Ich möchte, die Adventszeit schenkt uns Leute, die Gnade suchen und die Weihnachtsbotschaft erkennen. Die Gnade ist erschienen allen Menschen. Nun wollen wir beten. Herr, unser Heiland, ich danke dir, dass dein Wort uns herausreißt aus unserer schrecklichen Sicherheit und Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit. Danke, dass dein Wort uns die Gefahr zeigt, in der wir stehen. Dein Zorn über uns ist. O Herr, lass uns auch ein Herz bekommen, das Gnade sucht mit Ernst. Und den unter uns, die in Angst und Schrecken sind, lass offenbar werden das Licht deiner Gnade. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 1 den 5. Vers singen. Komm, o mein Heiland.
Komm, o mein Heiland, Jesus, mein Herz entspürt dir auch bei dir. Ach, soll ich mit der Heiland leiden, dein
Segen singen wir stehen unseren Adventsgesang. Tochter, zieh und freue dich. Jauchze laut, Jerusalem. Wir werden stehen. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.